Hallo, ich bin Christina Bär von Heise Online und das hier ist
Hartmut Hieselmann von der CT.
Und wir sprechen heute mit Tankred Schipanski von der CDU. Er ist dort digitalpolitischer Sprecher. Heute ist Mittwoch, der 18.08.2021. Das müssen wir dazu sagen, weil wir nicht an jedem Tag drehen. Hallo, Herr Schipanski.
Ich grüße Sie, hallo.
So, einmal jetzt zu Ihrem Setting. Sie wollten eigentlich eine andere Location haben, aber jetzt machen wir das so, das Gespräch.
Genau. Und sorry für den Hintergrund, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem gemeinsam gut hin.
Genau. Gut, dann fangen wir jetzt mal direkt an. Wir haben einen großen Fragenkatalog. Wir haben uns mit Ihrem Wahlprogramm beschäftigt und Sie waren jetzt 16 Jahre an der Regierung und dadurch kommt jetzt gleich die gemeine Frage. Sie sagen, Sie brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt, aber waren eben 16 Jahre in Regierungsverantwortung. Wie begründen Sie das?
Also ich glaube, Sie erleben ja, wie in den letzten Jahren, nehmen Sie mal die letzten 10 Jahre, die Technik und alles sich weiterentwickelt hat, wenn Sie sich die Smartphones ansehen, was da heute möglich ist. Und das müssen wir eben auch aufnehmen in die Modernisierung von Verwaltung, von Kommunikation, von Arbeitsweisen. Da haben wir gute Grundlagen in dieser Legislatur gelegt.
Welche wären das zum Beispiel, Herr Schipanski? Welche wären das? Was meinen Sie mit diesen Grundlagen?
Naja, also Sie können sich ja ansehen, was wir beim OZG beispielsweise, da werden wir wahrscheinlich noch hinkommen, geleistet haben beim Online-Zugangsgesetz. Das ist, glaube ich, schon aller Ehren wert, insbesondere wenn Sie schauen, von welcher föderalen Zuständigkeit wir kommen. Ja, wir haben insbesondere für das OZG die Verfassung ändern müssen, damit wir als Bund überhaupt entsprechend tätig werden können. Wir haben das Registermodernisierungsgesetz auf den Weg gebracht und das sind alles Dinge, die wirklich dann in der nächsten Legislatur greifen und zu deutlichen Verbesserungen führen. Und wenn Sie sehen,
Sie wollten aber eigentlich auch schon wieder, ich muss Sie einmal kurz schon direkt unterbrechen, weil Sie wollten eigentlich auch schon weiter sein und das zeichnet halt jetzt schon diese 16 Jahre aus. Es werden in den Wahlprogrammen immer recht große Versprechungen gemacht und dann im Nachhinein merkt man, okay, so viel haben wir gar nicht geschafft. Und wenn wir mal auf die Infrastruktur zu sprechen kommen, zum Beispiel den Breitbandausbau, wie sieht es denn da aus? Das ist ja die Grundlage für alles. Haben Sie da wirklich das geschafft, was Sie schaffen wollten?
Also ich glaube, wir kommen in den letzten Jahren da wirklich gut voran. Insbesondere möchte ich auch ausdrücklich sagen, nicht mit der Telekom, sondern mit anderen Anbietern, die eigenwirtschaftlich ausbauen. Wenn Sie auf den jüngsten Preco-Bericht schauen, dann macht er durchaus Mut, was das Thema Glasfaser angeht. Wir hatten in der letzten Legislatur die falsche Entscheidung gemacht und haben Fördermittel für Vectoring-Technik ausgegeben bei der Telekom. Das war nicht richtig. Man hätte das gleich nur in Glasfaser investieren müssen. Das haben wir in dieser Legislatur auch entsprechend korrigiert. Aber allein in meiner Heimatstadt in Ilmenau, eine kleine Stadt in Thüringen, bauen jetzt 3 Anbieter diese Stadt aus. Das zeigt, also es ist Geld im Markt da und das wird insbesondere beim Thema Glasfaser auch gut vorangehen. Insbesondere auch mit Blick auf das neue TKG. Das hat ja wirklich auch ein Glasfaser-Turbo, wenn wir da auf die Wohnungseinheiten sehen und sowas. Also wir haben uns da, glaube ich, viel Mühe gegeben. Aber Sie haben recht, wir haben einige Ziele da nicht erreicht, sind aber wirklich auf einem guten Weg.
Da habe ich jetzt mal direkt 2 Nachfragen. Einmal an die Regie, könnt ihr uns Herrn Schipanski noch mal lauter machen? Wir verstehen den hier nicht so ganz gut. Das Erste ist, andere Parteien schreiben in ihr Parteiprogramm, dass sie in ihr Wahlprogramm, dass sie flächendeckend Glasfaser ausbauen wollen. Aber so ganz klar schreiben sie das bei sich eigentlich nicht. Sie sprechen von Gigabit-Anschlüssen, aber das kann ja auch immer noch Kabel sein. Ich finde es gut, dass Sie schon sagen, Vectoring war ein Fehler, dass wir auf Kupferkabel gesetzt haben vor vielen Jahren. Das war ja ein Machwerk Ihrer Regierungszeit, dem Postminister. Man wird sich erinnern, der Christian Schwarz-Schilling, darauf ist das zurückzuführen, dass wir überhaupt auf Kupfer gesetzt haben und nicht auf Glasfaser. Aber bekennen Sie sich denn komplett zu Glasfaser?
Also ich glaube, wir haben in der Legislatur ja deutlich gemacht, dass Glasfaser die Zukunft ist, auch für unsere Gigabit-Gesellschaft. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eben auch das Koaxialkabel entsprechend, die haben die Fernsehkabel angeschlossen, die in großen Teilen eben jetzt auch die Leute gut mit Internet versorgen. Von daher, ich weiß, dass einige Umfragen oder Bewertungen diese Kabelart nicht mit einrechnen, daher immer sagen, wir hängen sehr, sehr weit zurück. Aber ich denke, die leisten gegenwärtig auch einen wichtigen Beitrag bei der Versorgung aber mit Internet.
Wollen Sie denn perspektivisch auch von den Kabeln wegkommen? Weil das zukunftssicherste ist Glasfaser. Und wenn viele Dienste über Kabel abgewickelt werden, viele verschiedene Endbenutzer da dran sind, dann wird das für den Einzelnen doch sehr langsam. Und wir wollen ja die Gigabit-Gesellschaft sein.
Genau so. Von daher sehen Sie ja, die Förderprogramme und alles, was wir machen, ist auf Glasfaser ausgerichtet. Und ich denke, das wird wirklich mit der TKG-Novelle, die wir verabschiedet haben, sehr, sehr deutlich, dass wir uns da ganz klar zum Glasfaser bekennen.
Ja, da muss ich jetzt, oder willst du das machen, Hartmut,
ja, ich mit der TKG-Novelle? Übergehen von der Kabelversorgung, das ist ja ein Ding und das
Stopp, da muss ich die kurz stoppen.
Gut, dann sorry. Mach noch mal
genau, bei den weil Kabel. Da müssen wir kurz dranbleiben. TKG-Novelle. Ja. Da heißt es nämlich, da hat ein Telekommunikationswirtschaftler gesagt, dass eigentlich bei dieser Zielsetzung die Bandbreite runtergesetzt wurde. Denn man hat erst den Durchschnitt der genutzten Bandbreite von mindestens 80% der Verbraucher im Bundesgebiet heranziehen wollen. Nein, das macht man jetzt. Und in einem früheren Entwurf hieß das, man nimmt die Mehrheit der Verbraucher. Und damit würde sich die Mindestgeschwindigkeit nun auf ungefähr 16 Mbit pro Sekunde reduzieren. Also man nimmt das Ziel runtergesetzt durch diese Durchschnittsnahme. Man nimmt einfach sehr viele unserer schlechten Internetversorgung damit rein. Und damit ist das Ziel runtergesetzt.
Also den Eindruck habe ich nicht. Wir haben uns bei den gesamten Zielsetzungen, was die TKG-Novelle betrifft, an der Europäischen Union orientiert, weil wir ja den TK-Kodex und mehr mit dieser TKG-Novelle umgesetzt haben. Von daher kann ich die Kritik an der Stelle nicht teilen, sondern wir bewegen uns da absolut auf EU-Level und machen das, was die EU uns vorgibt.
Obwohl EU-Level natürlich auch heißt, da sind andere Länder viel weiter als wir.
Gut, aber der TK-Kodex der EU gibt halt gewisse Rahmenbedingungen vor. Ja. Das finde ich schon relevant.
Gut, man kann das auf jeden Fall auf Heise Online nachlesen, nochmal diese Kritik, aber nun sitzt da Hartmut.
Genau, also da, wo wir bisher kein Kabel haben, da soll dann ja der Mobilfunk dann auch einsteigen. Und momentan sind wir in der fünften Generation, also 5G-Ausbau. Und da gibt es ja auch, wenn wir jetzt mal nach Europa oder international schauen, die Diskussion darum, wer darf uns da eigentlich ausstatten? Ne? Dürfen es amerikanische Firmen machen? Sollen es alle europäische Firmen machen? Oder dürfen es auch chinesische Firmen sein? In Ihrem Programm bei der CDU steht ja, dass Sie eher in den Dialog mit China gehen wollen. Andere Parteien gehen da eher auf Distanz. Wie sehen Sie das? Dürfen Firmen wie Huawei in Deutschland beim 5G-Ausbau mitarbeiten oder sollen solche Firmen, die eine zu enge Bindung an den chinesischen Staat haben, ausgeschlossen werden?
Also ich glaube, auch das haben wir bereits in dieser Legislatur beantwortet, insbesondere mit der Novelle zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0. In Verbindung auch mit der TKG-Novelle, Sie haben das erwähnt. Und da sprechen wir eben nicht von einer sogenannten Lex Huawei, also einer speziellen Gesetzgebung, die chinesische Anbieter ausschließt. Aber ich denke, wir haben da insbesondere in dem IT-Sicherheitsgesetz, auch im parlamentarischen Verfahren, nochmal ganz wichtige Prüfmechanismen eingeführt. Und wenn diese Prüfmechanismen ein chinesischer Anbieter besteht, dann kann er selbstverständlich mit verbaut werden. Besteht er diese Prüfmechanismen nicht, dann kann er nicht mit verbaut werden. Und das ist jetzt eine Entscheidung, die bei der Exekutive liegt, bei den entsprechenden auch Behörden, die operativ da zuständig sind, sehe da insbesondere das BSI. Also von daher kein konkretes Lex Huawei, sondern Level Playing Field und dann die entsprechende Gesetzesanwendung.
Wie sieht das bei den Überprüfungen aus, auch mit der amerikanischen Technik? Wir hatten ja den Fall, dass die NSA das Handy von Angela Merkel überwacht hatten und sie dann auch sagte, unter Freunden macht man das eigentlich nicht. Welche Mechanismen wollen Sie da einführen, dass sich sowas nicht wiederholt, sowohl auf amerikanischer als auch auf chinesischer oder anderer Seite?
Ich war ja Mitglied im NSA-Untersuchungsausschuss und habe auch das erleben müssen, was Sie gerade beschrieben haben. Daher ist eben das IT-Sicherheitsgesetz wirklich sehr neutral geschrieben. Diese Prüfungsmechanismen müssen natürlich auch amerikanische Anbieter durchlaufen. Und wenn man da zu dem Ergebnis kommt, auch hier liegt etwas vor, was gegen dieses IT-Sicherheitsgesetz ist, dann kann man auch diese nicht verwenden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig unter dem gesamten Stichwort der europäischen Souveränität bei diesen Themen. Wir haben eigene Anbieter, die sich da auch entsprechend weiterentwickeln müssen. Und wir behandeln, das sehen Sie auch in diesem IT-Sicherheitsgesetz, amerikanische und chinesische Anbieter da völlig gleich, auch europäische. Wer diesen Prüfungsmechanismus durchläuft, der kommt am Ende zum Zug.
Stichwort digitale Souveränität in Europa. Wir können ja momentan mit den IT-Firmen in Europa eigentlich nicht mit den Amerikanern mithalten. Und jetzt haben Sie ja auch angeschoben, es soll jetzt eine Europa-Cloud Gaia-X geben. Aber das soll nicht nur von europäischen Firmen aufgebaut werden, sondern eben halt auch von US-Firmen. Und in Ihrem Wahlprogramm steht, also europäische Souveränität bedeutet nicht, dass wir uns abschotten müssten. Aber wie wollen Sie auch beim Datenschutz dafür sorgen, dass dann, wenn US-Firmen an der europäischen Cloud mitbauen, sie nicht gezwungen werden durch US-Gesetze, Daten von Europäern dann dort den Geheimdiensten zur Verfügung zu stellen?
Ich glaube, Sie sind jetzt da zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wenn ich das sagen darf, mit Blick auf den Datenschutz und mit Blick auf Gaia-X. Ich glaube, Gaia-X war erstmal die richtige Initiative, die Deutschland und Frankreich da ergriffen haben, jetzt gesamteuropäisch ausgelegt. Jetzt auch nicht mehr unter Federführung des Bundeswirtschaftsministeriums, die haben das ja nur angestoßen, sondern wirklich als privatrechtlicher Verein, glaube ich, organisiert, die das da entsprechend betreiben. Und die haben für sich entschieden, jawohl, man nimmt auch amerikanische Player jetzt mit in diese Entwicklung herein. Entscheidend ist, glaube ich, welche Standards ich am Ende entwickle und ob die Amis bereit sind, diese Standards, die wir da bei Gaia-X dann durchsetzen wollen, mitzutragen. Wenn sie das mittragen, ist gut, dann sind sie aber auch auf einem europäischen Level. Wenn sie das nicht machen wollen, dann scheiden sie eben dann auch an irgendeiner Stelle bei diesem Projekt Gaia-X aus.
Aber hätte man da nicht die Chance gehabt, die europäische IT-Industrie dann nochmal speziell zu fördern und dass sie dann auch auf Weltniveau dann mithalten kann, wenn man sagt, okay, das bauen wir wirklich nur mit europäischen IT-Firmen auf und wir wollen den IT-Standort in Europa, den wollen wir einfach weiter nach vorne bringen?
Also ich bin jetzt operativ nicht so stark eingebunden in die Gaia-X-Projektion, an welcher Stelle man das hätte so machen können oder wollen. Ich denke, wir werden doch sehen, welche Standards sich jetzt wirklich über diese Gaia-X-Plattform entwickeln und ob Länder oder Unternehmen, die aus den USA oder auch aus China kommen, bereit sind, das dann mitzutragen oder nicht. Und von daher denke ich, wir werden da einen guten Weg gehen, teile aber durchaus Ihre Bedenken, insbesondere auch der deutsche Mittelstand ist nicht amused darüber, dass so starke amerikanische Einflüsse da jetzt auch mit da sind. Aber dennoch denke ich, dass dieses Projekt Gaia-X geeignet ist, diese europäische Souveränität zu stärken und denke auch, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn das dann für Amerikaner und Chinesen zu viel wird, was wir da alles abverlangen, die eventuell dann auch aussteigen und nicht mehr mit an Bord sind.
Jetzt sind wir ja gerade einmal bei privaten Firmen gewesen, die eingebunden werden. Ich möchte einmal noch auf das Netz zurück oder unsere Infrastruktur. Die Frage ist nämlich auch, Sie haben hervorgehoben, dass mit privaten Anbietern zusammengearbeitet wird. Aber ist eigentlich die Infrastruktur auch gerade mit Internet nicht eine Frage der Grundversorgung? Und sollte das nicht in staatliche Hände? Das schlagen andere Parteien vor.
Jetzt muss ich rückfragen, es geht darum, ihr das Recht auf Internet, was wir jetzt auch im
Ziel haben. Einmal das, aber es geht mir jetzt um den Netzausbau und was wir da gesehen haben, dass Lücken nicht geschlossen werden, dass wir die weißen Flecken haben, weil wir es mit privaten Anbietern durchgesetzt haben, beziehungsweise umsetzen. Und andere Parteien sagen, eigentlich müsste so etwas, so ein wichtiger Teil der Infrastruktur, dieser Ausbau, eigentlich wieder beim Staat liegen. Was ist Ihre Position dazu oder warum ist sie eben nicht so?
Also unsere Position ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben im Grundgesetz eine klare Zuständigkeitsaufteilung und für uns als Union ist letztlich das, was wir da erleben beim Internetausbau, so wichtig wie Gasanschluss, Wasseranschluss, Stromanschluss. Und das sind Dinge der kommunalen Daseinsvorsorge. Daher liegt ja dieser Breitbandausbau auch in den Händen der Kommunen und der Bund stellt entsprechende Fördermittel gemeinsam mit den Ländern dann zur Verfügung.
Die haben ja, recht, aber Sie lenken jetzt gerade auf die Kommunen ab und eigentlich sind ja die großen Netzbetreiber. am Zug,
die schauen, die Verfahren, und da haben wir jetzt wirklich bei der TKG-Novelle auch gelernt, um den kommunalen Vertreter vor Ort, den Bürgermeister, den Landrat, entsprechend gegenüber den TK-Anbieter auch zu stärken. Da haben Sie recht, da gab es Dinge, die wurden hingehalten, aber wir erleben, Kommunen können das eigenständig ausbauen, sie können das mit TK-Unternehmen machen. Wir haben, glaube ich, keine Probleme, dass wir zu wenig Mittel in diesem System haben, insbesondere wenn wir weiße oder graue Flecke schließen. Aber es ist Sache der Kommunen, die unterstützen wir dabei. Viele Länder haben Digitalagenturen eingerichtet, die das jetzt abrufen, mit denen gemeinsam machen. Von daher stehen wir dazu, wie wir das im TKG auch beschlossen haben. Es gibt ein Recht auf Internet. Für mich ist das eine Sache der Daseinsvorsorge. Und daher stärken wir die Kommunen bei diesem Ausbau.
Ich würde mal gerne noch zurück nach Europa und dem Wettbewerb mit den US-Firmen. Da gibt es ja momentan auch Bestrebungen bei der CDU oder beziehungsweise Frau von der Leyen hat den Digital Markets Act im vergangenen Jahr angestrebt, dass eben halt Wettbewerbsverzerrungen durch Gatekeeper oder Monopolfirmen, wie es eben halt beispielsweise Amazon oder auch Google darstellen, dass die stärker reguliert werden sollen. Und da stellt sich bei mir die Frage, wie wollen Sie europaweit darauf einwirken? Diese Firmen haben häufig ihren Sitz dann in Irland angemeldet, wo besonders niedrige Unternehmenssteuern dann auch gelten. Wie wollen Sie da für einen Ausgleich sorgen, dass diese US-Firmen da nicht einen massiven Vorteil gegenüber deutschen Unternehmen haben, wenn sie sich um solche Ausbauprojekte bewerben?
Also ich glaube, wenn Sie da blicken auf unsere GWB-Novelle, die wir Anfang dieses Jahres beschlossen haben, also das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, wo wir national entsprechende Monopole bekämpfen wollen. Diese GWB-Novelle ist ja Grundlage oder ich möchte mal sagen Blaupause für den Digital Market Act der Europäischen Union. Und wir haben dort eingeführt einen neuen Paragraph, 19a ist das, der nämlich genau da ansetzt von den Dingen, die Sie gerade beschrieben haben. Wir hoffen, dass diese Wirkmechanismen, die wir in diesen 19a eingefügt haben, auch eins zu eins so auf europäischer Ebene kommen.
Und kurz wenn Sie sehen, für unsere Zuhörer
des Gesetzes hat das Kartellamt dann auch entsprechende Verfahren gegen Amazon, gegen Google und so weiter eingeleitet. Also von daher denke ich, ist das schon sehr gut möglich, was wir national bereits machen, das auch auf die europäische Ebene zu ziehen.
Gut, auf den Digital Markets Act müssen wir noch ein bisschen warten. Ich meine, der wurde jetzt erstmal vorgeschlagen, aber bis das tatsächlich in Kraft ist, dauert das ja auch nochmal ungefähr anderthalb Jahre und es kann verwässert werden.
Mir ging es darum, im Digital Markets Act sind ja eigentlich keine Steuerangleichungen vorgesehen. Wie sehen Sie das? Müsste der Steuersatz für Unternehmen europaweit angeglichen werden und wie wollen Sie die Iren beispielsweise überreden, dass sie ihre Steuern ja quasi verdoppeln für
Okay, dann habe ich die Frage anders aufgefasst. Da geht es ja eigentlich um das Stichwort Digitalsteuer, möchte ich mal sagen.
Ein bisschen, genau.
Beziehungsweise eine Mindestbesteuerung. Dann haben Sie verfolgt, dass uns jetzt auf Ebene der OECD da einiges gelungen ist, diese globale Mindeststeuer einzuführen, die Amerikaner jetzt auch entsprechend zugestimmt haben. Es ist die große Frage, man hat es jetzt unterzeichnet, ob das operativ wirklich umgesetzt wird, diese entsprechende Mindestbesteuerung. Das muss ja in den einzelnen Vertragsstaaten ratifiziert werden. Wenn das nicht gelingen sollte, sprechen wir uns für eine, möchte ich mal sagen, Digitalsteuer aus, wie das die Franzosen bereits machen, aber auf europäischer Ebene. Sie wissen, es gibt ja unterschiedliche Wege. Die EU möchte gerne so eine Digitalsteuer, die dann in einen EU-Haushalt fließt. Davon halte ich nichts. Sondern das, was die Franzosen konstruiert haben, finde ich gut. Das sollte man für die gesamte EU machen, aber dann auch diese Einnahmen in die nationalen Haushalte überführen. Aber das ist Plan B, wenn das mit der OECD und der Mindestbesteuerung jetzt nicht gelingt.
Und Sie sagten, die USA sind da auch auf einem guten Weg, aber wenn jetzt dann einzelne Länder in der EU dann da Alleingänge machen, dann könnten ja die USA dann auch auf der anderen Seite mit anderen wirtschaftlichen Sanktionen dann auch kontern, dass sie beispielsweise höhere Steuern auf deutsche Autos erheben oder so. Wie würden Sie dann reagieren? Also würden Sie das ausfechten oder dann sagen, naja gut, wir wollen jetzt keine direkte Konfrontation mit den USA an dieser Stelle?
Ich glaube, das ist die Fragestellung jetzt schon bei Plan B. Wichtig war doch, dass die im Rahmen der OECD-Verhandlungen gesagt haben, sie stimmen einer globalen Mindeststeuer zu. Mhm. So, das war ja bis dato, das hat Trump immer abgelehnt und durch die Biden-Administration hat man jetzt da diesen Durchbruch erreicht. Olaf Scholz, muss man da mal lobend erwähnen, hat das da für uns auch verhandelt, aber muss jetzt am Ende schauen, wird das, was da vereinbart wurde, wirklich ratifiziert in den einzelnen Ländern. Okay. So, und wenn das nicht geschafft wird, dann kommt wirklich die Frage, die Sie aufgeworfen haben, dann überlegt man, haben wir eine europäische Digitalsteuer und wie reagieren dann unter Umständen die Amerikaner? Aber ich finde, das muss man dann auch durchfechten und das haben die Franzosen meines Erachtens gut gemacht.
Gut, das ist ja eine gute Ansage. Würden Sie dann am Ende auch so weit gehen, dass wenn diese Gatekeeper zu groß werden, dass man anstreben muss, die zu entflechten, wie es die SPD beispielsweise fordert?
Das ist, schauen Sie, das ist genau das, was ich vorhin sagte mit dem 19a GWB. Genau dieser 19a trägt ja unser Verständnis von sozialer Marktwirtschaft, nämlich das sind keine Monopole in einer sozialen Marktwirtschaft, in die digitale Welt hinein. Und daher ermöglicht dieser 19a genau diese Entflechtung, die Sie gerade beschrieben haben. Wichtig ist für uns nur, dass diese Grundgedanken, die wir in den 19a verwirklicht haben, jetzt auch in diesen Digital Market Act mit auf europäischer Ebene aufgenommen werden, weil Sie haben das ja sehr schön beschrieben. Wir haben ja das Herkunftslandprinzip. Und wenn europaweit jetzt wieder abgewichen wird von dieser Sache, wäre das, glaube ich, im Sinne von europäischer Souveränität, europäischer Stärke nicht gut, wenn wir da wieder in einzelnationalstaatliche Regelungen unterfallen. Wir haben damit einen guten Vorschlag, einen guten Aufschlag gemacht und ich hoffe sehr, dass die Europäische Union das auch aufgreift. Und da ist genau das möglich, was Sie auch gerade beschrieben haben.
Ich möchte aber auch nochmal weiter darauf eingehen. Also Sie haben richtig gesagt, Sie haben den Digitalisierungs-GWB gemacht und dass das Richtung Digital Markets Act läuft. Allerdings sind Sie in Ihrem Programm nicht so klar wie wiederum andere Parteien. Sie schreiben nämlich zum Beispiel, die großen Digitalkonzerne müssen Verantwortung übernehmen und wo nötig reguliert werden. Da sind andere relativ härter. Und Sie sprechen sich, wie gesagt, auf EU-Ebene für den DSA und DEMA, also Digital Service Act und den Digital Market Act aus und schreiben, dass Sie eine nutzerzentrierte Gesetzgebung anstreben. Aber Sie machen immer den Eindruck, dass Sie viele Marktchancen offen lassen wollen und dass Sie immer noch sich zurückhalten. Also Sie haben immer einen Einschub mit, wenn möglich, wo nötig. Wo ist es denn wirklich nötig?
Ja, aber das finde ich doch gut. Also wir müssen ja, also wir sind eine Partei, die natürlich auch an den Markt glaubt und zur sozialen Marktwirtschaft steht. Wir haben die soziale Marktwirtschaft in Deutschland eingeführt. Und daher bin ich schon dagegen, dass man also grundsätzlich erstmal mit der Regulierungskeule kommt, sondern wir müssen erstmal schauen, kriegen wir das marktlich hin, ja oder nein. Und dann muss man sagen, ist die Union ja auch die Partei, die wirklich als erstes Plattform, jetzt nehmen Sie mal die sozialen Netzwerke im Rahmen des NetzDG, an die Kandare genommen hat. Wir hatten noch nie weltweit eine Plattformhaftung gehabt. Das haben wir durchgesetzt. Wir haben das in dieser Legislatur nochmal verfeinert und gestärkt. Und da sehen Sie genau, was das heißt. Wenn wir feststellen, da wird Missbrauch betrieben, da gibt es Schwierigkeiten, dann ist es notwendig, dass wir als Staat regulieren. Das haben wir da festgestellt im Rahmen des NetzDG, was auch wieder Blaupause ist für den Digital Services Act auf europäischer Ebene. Und da schreiben wir wirklich weltweit Geschichte, wenn es darum geht, Plattformen in die Haftung zu nehmen.
Ja, aber da hat ja gerade in der letzten Woche das BGH festgestellt, dass eben halt nicht nur die gesetzlichen Vorgaben, was auch die Zulassung von Hassrede oder von Fake News angeht, darüber entscheiden soll, sondern dass die Plattformen auch ihre eigenen Regeln eben halt dann auch anwenden können. Müsste das nicht generell unter demokratische Kontrolle gestellt werden? Oder wie sehen Sie es, wenn Firmen wie Facebook oder Twitter einem Staatsoberhaupt einfach den Kanal abdrehen können?
Also ich glaube, das haben wir auch in den Debatten im Parlament deutlich gemacht, dass der Digital Services Act auf europäischer Ebene da eine Rechtsgrundlage schaffen muss, dass das ohne Rechtsgrundlage nicht geht, dass man jemanden, weil diese Plattformen letztlich für die politische Willensbildung, aber auch für den öffentlichen Diskurs so wichtig geworden sind, einfach den Kanal zudreht. Ich glaube, bin ich jetzt gespannt, was die EU da entsprechend vorschlägt. Ist, glaube ich, auch Konsens über alle Parteigrenzen hinweg. Aber wenn Sie sehen, wir haben das NetzDG genau in dem Sinn nachgeschärft, wie Sie das gerade dargestellt haben, dass nämlich nicht nur Dinge jetzt in diesen Beschwerdemechanismus aufgenommen werden, die früher über Netz.dg angezeigt wurden, sondern eben auch nach den sogenannten Gemeinschaftsstandards in diesen Plattformen. Auch die müssen jetzt dieses entsprechende Gegenvorstellungsverfahren und so weiter durchlaufen. Wir haben da die Nutzerrechte nochmal deutlich ausgeweitet und gestärkt, sehr zu Lasten auch dieser Plattform. Die sind über diese Regulierung überhaupt nicht froh. Aber das ist so ein bisschen die Ursprungsfrage. Ne? Sie haben ja gesagt, wann regulieren wir? Wir regulieren, wenn wir sehen, es ist notwendig, es wird irgendwo Missbrauch betrieben. Und ich finde diese Weiterentwicklung, dieses Netz.dg von Stufe zu Stufe, das ist genau das, wie wir uns das da auch entsprechend vorstellen. Und Sie haben auch recht, wenn wir sehen, hier wird eine... Man prägt hier politische Willensbildung oder allgemeine Willensbildung auf den Plattformen, dass man natürlich da auch schaut. Wir haben beim Rundfunk, wir haben bei der Presse nochmal.
Ja, aber
sowas haben wir gegenwärtig für die Plattform noch
nicht. Sie machen die Plattform ja selbst zum Richter, wer reden darf und wer nicht reden darf. Und das muss doch eigentlich eine demokratisch legitimierte Institution sein und nicht irgendein Start-up aus dem Silicon Valley.
Also ich glaube, ein Startup aus dem Silicon Valley entscheidet nicht darüber, sondern wir sagen, wir haben ja, haben wir das persönlich auch angesehen, sehr umfängliche Abteilungen, insbesondere mit spezialisierten Juristen, die entscheiden im Rahmen der Abwägung allgemeines Persönlichkeitsrecht, Meinungsfreiheit, schauen, was haben wir beim Netz.dg, schauen auch, was haben wir mit den entsprechenden Gemeinschaftsstandards. Der Rechtsweg steht immer offen, aber Sie müssen sehen, in dem digitalen Zeitalter geht das Ganze halt unwahrscheinlich schnell. Und sie kriegen auch im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes nicht diese Geschwindigkeit hin, wie wir das jetzt in den Netz.dg durch Gegenvorstellungsverfahren und Ähnliches entwickelt haben. Von daher ist es hier keine Privatisierung des Rechtsweges oder Ähnliches, sondern ja, die Plattform
also ist es schon,
hält
ne?
hier
ist es eigentlich schon. Es ist eine Privatisierung.
Zu sagen, ich gehe nochmal in den vorläufigen Rechtsschutz rein oder in den ganz normalen Rechtsschutz.
Also das nicht eine Privatisierung zu nennen, finde ich... ist schon schwierig. Außerdem ist es für Nutzerinnen und Nutzer trotzdem schwierig, sich dort zu beschweren und dass tatsächlich etwas durchgetragen wird. Also das könnte man ja eigentlich nochmal vereinfachen. Da müssten Sie das nochmal neu fassen an manchen Stellen.
Also ehrlich gesagt, wir haben jetzt die Transparenzberichte auch gesehen von den Plattformen. Und wir haben jetzt nochmal ausdrücklich in der Novellierung darauf hingewiesen, mit der leichten Auffindbarkeit, wie das gestaltet sein muss, wie viele Klicks ich eigentlich dann brauche. Das haben die Plattformen sehr unterschiedlich in der Vergangenheit angewendet. Da mögen Sie recht haben, aber da haben wir nachgebessert. Also ich finde, eine Beschwerde, egal jetzt ob nach Netz.dg oder Gemeinschaftsstandards, geht jetzt sehr, sehr zügig. Und nochmal, im Rahmen der Geschwindigkeit, wenn Sie mir einen besseren Vorschlag unterbreiten, wie man das machen könnte, dass die Gerichte in diesem Moment noch schneller arbeiten oder das anders machen.
Ja, also
wir haben lange darüber diskutiert. Ja,
wir haben sowieso das Problem, dass Gerichte überlastet sind. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie geht man überhaupt mit Personal um und kann man alles technisch lösen oder brauchen wir einfach auch an vielen Stellen einfach genügend gut ausgebildetes Personal, was dann eben auch was kostet.
Gut, Personal, also Justiz ist Ländersache, da kann ich mich jetzt sehr zurücklehnen, wenn ich wollte. Wir haben nochmal einen Pakt für den Rechtsstaat verabschiedet, wo wir auch nochmal in Staatsanwaltschaften direkt als Bund auch investieren. Wir unterstützen da wirklich die Länder sehr breit, aber ich habe noch nicht auch von Nutzern oder Ähnliches diese Transparenzbesichte, das Bundesamt für Justiz gestaltet das ja sehr stark, auch den Dialog mit den Plattformen, noch nicht erlebt, dass es da massive Beschwerden gibt und dass das System beim Netz.dg nicht funktioniert. Vielmehr wurde dieses System weltweit in vielen anderen Ländern übernommen. Und ich darf noch auf eine Sache vielleicht hinweisen. Wir haben auch in das Netz.dg eine sogenannte Forschungsklausel aufgenommen. Das heißt, die großen Plattformen sind jetzt verpflichtet, Datensätze, die von Universitäten, von Forschungseinrichtungen angefordert werden, denen zur Verfügung zu stellen, damit wir nämlich genau ausleuchten, wie läuft das mit den Algorithmen, wie haut das da alles hin, und damit die uns als Gesetzgeber dann sagen, also hier sind noch offene Regulierungspunkte, da müsste man nochmal reingehen. Weltweit auch das erste Mal, europaweit das erste Mal, und ich hoffe auch sehr, dass
ich meine, Sie beschreiben hiermit eigentlich jetzt vor allem, was im Digital Markets Act eben vorgeschlagen wurde und was eben auch von anderen Ländern eingebracht wurde. Das ist ja nicht jetzt nur eine deutsche Leistung, das Ganze. Und andere Parteien schreiben das in ihrem Programm auf jeden Fall auch sehr ausführlich aus, wie sie Datenschätze heben wollen. Wie stellen Sie sich das denn noch konkret vor? Möchten Sie das auch staatlich nochmal anders nutzen und nicht nur an die Wissenschaft abgeben?
Es geht jetzt nicht um Datenschätze heben. Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Es geht darum, dass wir erforschen müssen, das haben wir im Urheberrecht, das haben wir eben auch bei dem NetzDG, wie die Plattform im Inneren letztlich funktionieren.
Okay.
Und dazu gab es bisher keine Daten, die diese Plattform freiwillig zur Verfügung gestellt haben. Und da ist es wirklich mein Stein. Ich bin froh, dass im Digital Services Act, nicht im Market Act, wenn ich Sie korrigieren darf, dieser Gedanke auch genauso aufgegriffen wird.
Ja, halten Sie es denn für nötig, so etwas wie eine Ethikkommission einzusetzen für Algorithmen? Halten Sie sowas für nötig?
Das ist eine Frage, was wir bei der Regulierung für künstliche Intelligenz haben. Da haben wir die Enquete-Kommission gehabt, wir haben eine KI-Strategie entwickelt. Ich glaube, da muss man dann verweisen, welche Maßnahmen wir da entsprechend vorschlagen. Ich wüsste jetzt nicht, wo Sie Ihre Ethikkommission einsetzen wollen bei dem sozialen Netzwerk oder was war Ihre Idee?
Nee, die Frage ist einfach, ob es auf Bundesseite, ob Sie da etwas einrichten wollen. Sie möchten auch gerne ein Digitalministerium einsetzen, ob auch dort vielleicht dann ein Referat eröffnet wird, was sich eben nur mit Algorithmenethik auseinandersetzt, eben in Sachen KI oder auch überprüft, was da tatsächlich in den sozialen Netzwerken läuft und wie dort eben tatsächlich Nachrichten geschaltet werden, wie der Newsfeed sich zusammensetzt, wie Leute getargetet werden. Sie legen das ja mit den ganzen Vorhaben an, dass man eben an diese Daten kommt, dass die Plattformen so offen sein müssen. Die Frage ist, was machen Sie damit?
Nochmal, wie das Digitalisierungsministerium aussieht, welches Referat, was der für KI ist, ich glaube, das ist gar nicht Gegenstand. Das wird auch schauen, wie man sich da entsprechend verständigt hat. Hier geht es doch darum.
Sie machen halt immer auch Werbung mit dem. Ich möchte Sie bitte da unterbrechen. Sie machen halt Werbung damit, dass Sie wollen einen Digitalisierungsschub in diesem Land. Und Sie sagen auch, dafür wollen Sie ein Digitalisierungsministerium schaffen. Sie hatten eigentlich auf Bundesebene mit Ihrer Partei schon Ministerien oder Staatsminister, die sich viel für Digitalisierung hätten einsetzen können. Da ist einmal Herr Scheuer und da ist auch Dorothee Bär von einer Partei, CSU, ihrer Schwesterpartei. Da hätte die Kommunikation ja schon mal sehr gut laufen können. Sie sagen jetzt, wir brauchen aber noch ein bisschen mehr, ein Digitalministerium. Ich möchte einfach genauer wissen, was soll da rein, was wollen Sie damit machen?
Na klar, dann fragen Sie konkret, dann geben Sie auch genau diese konkrete Antwort. Gut. Ich glaube, wir hatten in dieser Legislatur gesagt, jeder Minister ist Digitalminister. Da haben wir auch im Ausschuss Digitale Agenda alle entsprechenden Minister eingeladen. Koordinierend hat das gemacht Helge Braun als Chef des Bundeskanzleramtes. An seiner Seite haben Sie richtig festgestellt, Doro Bär. Wir mussten aber in dieser Legislatur feststellen, dass einmal nötig ist, dass so ein Digitalministerium ein eigenes Budget hat. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, im Haushaltsplan entsprechend abgebildet ist, dass dieses Digitalministerium, so will ich es mal nennen, ein Vetorecht hat, ähnlich wie es das Bundesfinanzministerium hat.
Ich finde das witzig, dass Sie das sagen, dass das ein Vetorecht haben soll, weil es gab ja die Diskussion, was die Grünen gesagt haben wegen dem Klimaschutz und dem Umweltministerium und da wurde gegen ein Vetorecht ordentlich gezimmert im Wahlkampf. Aber das Digitalministerium
soll auch ein Vetorecht kriegen? Wir haben als Union, wo es steht in dem Wahlprogramm, wir haben ja uns ausgesprochen schon auf dem Parteitag in Leipzig, das war gerade vor 3 Jahren. Haben wir gesagt, wir wollen unsere Digitalpolitik anpassen, anders organisieren, eben mit so einem Digitalministerium. Da haben wir lange überlegt, welche Direktiven brauchen wir da? Und ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche Abteilung geht da wo und wohin. Das wird Sache der COA-Verhandlungen und der Ergebnisse da sein. Aber für uns ist wichtig, dass es ein ordentlicher Bundesminister ist, dass wir Budget dafür haben, dass wir ein Vetorecht haben. Und das wird ein agiles Ministerium, so will ich mal sagen, sein, was sich gewisse Projekte einfach ranzieht. Sie wissen, wir haben diese Digital for Germany-Einheit jetzt schon in der Bundesregierung gehabt, ein Stückchen angelehnt an das, was wir in Großbritannien kennengelernt haben. Und das soll eine relativ schlanke, agile Einheit werden. Nicht wieder, möchte ich mal sagen, dass wir jetzt 2 Jahre uns unterhalten, welche Abteilung, welches Gebäude, welcher Beamter, sondern wirklich neu denken. Das haben wir in dem Buch Neustart als Unionsfraktion auch beschrieben. Und das sind unsere Direktiven, mit denen wir reingehen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, auch mit Blick auf die COA-Verhandlungen, wir wollen das so und so machen. Das wird doch dann heißes, wir haben uns nicht
Also andere Parteien sind da ja auch relativ klar, beziehungsweise manche sagen gar nichts dazu.
Was mir beim Thema Veto einfällt, das ist eigentlich der Datenschutz. Da sagen Sie in Ihrem Parteiprogramm ja auch, das sei kein super Grundrecht, sind da auch die einzige Partei von den Großen zumindest. Und Herr Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat sich beschwert, dass er im letzten Jahr mit über 400 Gesetzesvorlagen von ihnen quasi bombardiert wurde. Er hatte teilweise nur wenige Stunden Zeit, darauf zu reagieren. Wäre es nicht an der Zeit, auch einem Bundesdatenschutzbeauftragten, Sie wollen das Ganze ja auch konsolidieren, da auch ein Vetorecht zu geben und vor allen Dingen mehr Zeit für Prüfungen von Gesetzen, damit da nicht wieder Sachen dann durchrutschen, die später Gerichte kassieren?
Also ich glaube, der Uli Kelber macht eine intensive und gute Arbeit als Bundesdatenschutzbeauftragter. Er war ja vorher Parlamentskollege bei uns auch im Bundestag entsprechend gewesen. Was wir anprangern als Union auch in diesem Wahlprogramm, was wir ändern wollen, ist die Organisation der Datenschutzaufsicht. Also ich glaube, man kann, und das habe ich auch offen in Debatten immer angesprochen, dass es ein Innovationshemmnis ist, wenn Sie ein Startup haben, was in jedem Bundesland ein Bildungsangebot digital machen möchte, müssen die gegenwärtig zu 16 einzelnen Landesdatenschutzbeauftragten laufen und anfragen. Sie kriegen unter Umständen für eine und dieselbe Sache divergierende andere Entscheidungen. Das ist, glaube ich, nicht zumutbar. Auch beim Thema digitale Bildung werden wir ja dann noch gemeinsam hinkommen. Das muss man konzentrieren, das muss man anders aufbauen. Da kann ich mir auch eine stärkere Zentralisierung bei den Bundesdatenschutzbeauftragten vorstellen oder eine Umstrukturierung dieser Landesdatenschutzkonferenz. Aber das, was wir dagegen natürlich erleben, ist
ja, ich habe aber gefragt, soll er ein Vetorecht bekommen und mehr Zeit für die Prüfung von neuen Gesetzesvorhaben?
Also das steht bei unserem Wahlprogramm nicht.
Okay, also das planen Sie nicht.
Gut, wenn wir jetzt dann auf die Datenschutzaufsicht darüber sprechen. Sie sagen in Ihrem Programm, einer genehmigt für alle. Das streben Sie an. Haben Sie nicht die Sorge, dass dann daraus auch eine Irland-Methodik wird, nämlich man geht zu der Datenschutzaufsicht, die am laxesten mit den Dingen umgeht?
Nein, schauen Sie, wir haben das ja jetzt schon bei den Landesmedienanstalten. Die sind ja auch in Länderhoheit, die haben das auch entsprechend organisiert und die haben sich einfach arbeitsteilig organisiert und haben gesagt, wenn die in die Frage ist, entscheidet die in die Landesmedienanstalt dieses Landes oder sie haben sich so strukturiert, dass es da entsprechende Gremien gibt. Uns kommt es darauf an, dass es keine divergierenden Entscheidungen für einen Unternehmer, auch für eine Privatperson in ganz Deutschland gibt. Ja? Und von daher, glaube ich, kann man das gut und klug organisieren, auch durch ein Stückchen Zentralisierung.
Und das aber würden Sie da den Föderalismus, den Föderalismus wollen Sie an der Stelle nicht auflösen, aber vielleicht etwas mildern?
Also mein sehr holzschnittartige Sache ist immer gewesen, dass ich gesagt habe, der Föderalismus ist der Sargnagel der Digitalisierung. Wir haben festgestellt, dass wir in vielen Dingen einfach zu langsam sind durch diese föderalen Strukturen. Daher auch Modernisierungsjahrzehnt, daher auch die klare Aussage, wenn wir kommen, brauchen wir eine Verfassungsänderung, wo wir in gewissen Bereichen, insbesondere auch digitale Verwaltung, digitale Bildung, das Grundgesetz nochmal anfassen müssen, um dem Bund da einfach mehr Mitsprache und mehr Schlagkraft zu geben. Und in diesem Sinne verstehe ich auch dieses gesamte Feld des Datenschutzes, wo ich mir wirklich eine stärkere Koordinierung, auch Zentralisierung beim Bund vorstellen kann.
Wie wollen Sie denn dann die Bundesländer dazu bewegen, von ihren Kompetenzen was an den Bund abzugeben bei neuen Gesetzen?
Also schauen Sie, der Druck, und das hat die Corona-Krise gezeigt, ist einfach so groß, dass wir ein schlichtes Unverständnis haben, was wir im Bereich der digitalen Schulbildung erleben mussten. Wir haben gesehen, dass durch die Grundgesetzänderung im Bereich für das OZG sehr gut gelaufen ist. Da haben wir ja auch Kompetenzen der Bundesländer zu uns bekommen mit einer entsprechenden Änderung des Grundgesetzes. Wir haben es beim Bildungsbereich angefangen, wir haben es beim Wissenschaftsbereich. Also ich glaube, da ist die allgemeine Einsicht und Armin Laschet ist auch MP und er als Ministerpräsident sagt auch, also da ist die allgemeine Ansicht gereift, dass wir da zu einer Neujustierung kommen müssen. Ich glaube, insbesondere nochmal beim Thema Digitalisierung muss es möglich sein, dass Bund, Land und Kommune gemeinsam wirken. Und das ist laut jetzigem Grundgesetz nicht möglich.
Wie wollen Sie denn die Länder dazu bewegen, was von ihren Kompetenzen abzugeben? Diese Frage haben Sie leider nicht beantwortet.
Ich finde schon, dass ich die Frage beantworte. Das sind Verhandlungen. Ich meine, in den Verhandlungen, Chorverhandlungen sind Ländervertreter auch mit dabei. Nur schauen Sie, wenn Sie mit den Menschen, ich bin jetzt viel unterwegs, wir haben Wahlkampf, wenn Sie mit denen sprechen, es fehlt schlichtweg jegliches Verständnis dafür, was an Kleinstaaterei im Bereich Bildung oder im Bereich Digitalisierung mit Insellösungen und Ähnliches betrieben wird.
Ja, was ich jetzt
das sehen wir ja auch beim OZG, wo es geklappt hat und wo wir ja gut mit den Ländern zusammenarbeiten. Und so ein Zusammenwirken stelle ich mir auch in anderen Bereichen vor.
Okay. Ich wollte gerne nochmal auf den Digitalpakt Schule angehen. Da haben Sie ja auch, ich glaube, 500 Millionen Euro oder noch mehr für die Länder zur Verfügung gestellt. Und jetzt steht in Ihrem Wahlprogramm, naja, auf Probleme einfach nur Geld drauf zu werfen, also im übertragenen Sinn, hilft alleine nicht. Sie wollen jetzt prüfen und dann eventuell die Summen auch wieder zurückziehen. Aber hat es nicht daran gelegen, dass einfach die Anträge, die Schulen stellen mussten, um an diese Gelder heranzukommen, dass das alles viel zu kompliziert war?
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Also Sie haben einerseits analysiert, dass der Föderalismus ein Problem ist. Und dann steht in Ihrem Programm, beim Digitalpakt oder Ausbau der Infrastruktur wurden Gelder nicht abgerufen. Andere Programme gehen an Bedürfnissen und Problemen vorbei. Deshalb werden wir noch stärker bestehende und künftige Ausgaben auf ihre Effizienz hin prüfen und wenn nötig streichen. Aber ganz aus den Kommunen kommt das ganz klare Zeichen. Wir sind überfordert mit der Antragsstruktur. Wir wollen die Gelder. Wir wollen das haben. Wir wollen fördern. Aber es liegt an der Beschaffenheit, wie Sie diesen Digitalpakt aufgesetzt haben. Wie können Sie dann sagen, dass Sie da Gelder streichen wollen? Die Schulen wollen das haben.
Nein, also das haben wir so nicht geschrieben. So darf man das, glaube ich, auch nicht interpretieren.
Also das ist ein direktes Zitat aus dem Programm.
Wir haben extra für den Digitalpakt die Verfassung geändert. So, und das Geld geht eben nicht direkt an die Kommunen, wie wir das gerne wollten, sondern die Länder haben darauf bestanden, dass es zu den Ländern geht. So. Und die einzige Vorgabe, die wir gemacht haben als Bund ist, weil das Steuermittel sind sie nicht 500 Millionen, sondern 5 Milliarden, die wir gegeben haben, mit nochmal 3 Zusatzvereinbarungen, die nochmal jeweils mit 1 Milliarde ausgelegt waren. Die einzige Vorgabe ist, ich brauche ein Medienkonzept in der Schule, wie diese Sachen eingesetzt werden. Das war das Einzige, was wir verlangt haben. So,
das war nicht das Einzige, was Sie verlangt haben, sondern das ist für die Schulen eine riesige Aufgabe. Das ist für die Lehrkräfte eine riesige Aufgabe. Das
Einzige, was der Bund von den Ländern verlangt hat. So, wie die Länder das jetzt umgesetzt haben zu ihren Schulen runter, da teile ich Ihre Kritik 1:1, was da gemacht wurde an Verordnungen. Aber nochmal, das kommt nicht vom Bund, das kommt nicht aus dem BMBF, sondern das haben die einzelnen Kultusminister dann aufgelegt.
Natürlich, aber Sie sitzen ja auch mit in den Landesregierungen.
Nein, das teile ich mit Ihnen voll und ganz. Aber ich ziehe mir den Schuh an, wo Kultusminister einen Fehler gemacht haben, dass das jetzt beim Bund abgeladen wird.
So, genau, nur deshalb Länder, ist es halt komisch, wenn Sie dann sagen, dann streicht man da die Gelder, wenn es ein Strukturproblem ist. Aber es steht so im Programm, da müssen Sie dann nochmal rangehen.
Da gucke ich nochmal rein, aber dann haben die das anders interpretiert, als wir das machen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir stehen zu diesem Digitalpakt Schule, haben festgestellt, dass eben dieses Miteinander, gerade über die föderale Ordnung, bei dieser Sache ganz, ganz schwierig war und sagen, wir müssen das eben entsprechend anpassen. Und nochmal, wir hatten jetzt jüngst das Nachhilfepaket, wo wir nochmal Geld gegeben haben als Bund, wo wir einfach das nur den Ländern zur Verfügung stellen, ohne Mitspracherecht zu haben. Da habe ich als digitalpolitischer Sprecher gesagt, das geht nicht. Wir haben für Lernstandserhebung super Startups, wir haben tolle Möglichkeiten, das zu machen. Und das sollen die Länder nutzen. Und wenn ich als Bund Geld gebe, möchte ich auch genau haben, dass diese digitalen Mittel da eingesetzt werden und nicht einfach gesagt wird, Thüringen oder Sachsen machen halt eine Stunde Mathe mehr.
Also ich verstehe Sie richtig. Sie sehen keinen Änderungsbedarf dabei, wie die Anträge dann von den Schulen gestellt werden sollen, sondern das ist alles einfach und das Problem ist nicht auf Ihrer Seite, sondern dann bei den Ländern.
Nein, das ist die Sache der Bundesländer.
Ich kann Ihnen
ich kann Ihnen sagen, welches Bundesland hat viele Mittel abgerufen, welches nicht. Und das liegt natürlich dann
nicht. Aber so ein Bundesbildungsministerium oder Bundeswissenschaftsministerium könnte ja eben auch Vorlagen machen, Standards setzen, sagen, das braucht eine Schule auf jeden Fall in diesem Jahrhundert. So sollte das jetzt aussehen. Da könnten Sie auf der kommunalen Ebene so viele Kräfte sparen, auf der Länderebene so viele Kräfte sparen, wenn Deutschland sich da einig wäre, beziehungsweise eben dort festgesetzt würde, das ist der Standard, den wir in diesem Land brauchen.
So ist es. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Genau das wollen wir haben, aber wir brauchen dafür eine Grundgesetzänderung. Die Länder sind an unsere Vorgaben nicht gebunden. Wir haben in dieser Legislatur, wir wollten einen Bildungsstaatsvertrag erreichen mit verbindlichen Vorgaben. Wir hatten über den Bildungsrat gesprochen. Überall, das haben die Länder abgelehnt. Ich brauche, Ihr Kollege hat es gesagt, für solche Dinge auch immer 2/3 Mehrheit im Bundesrat.
Ja, natürlich, aber Sie müssen natürlich auch sehen, wir müssen Sie da leider stark angreifen, denn Sie sind in vielen Ländern mit in der Regierung und meistens die stärkste Kraft. Und damit hat die CDU natürlich, aber das ist natürlich so, auch zurückgesehen auf die letzten Legislaturperioden, auch in den Ländern. Sie sind eine sehr starke Partei. Das muss man ja, das ist ja so. Sie sind
ja, aber schauen Sie, bei der Grundgesetzänderung mit der Sache verbindlichen Standards. Wer hat das gebremst? Der Kollege Kretschmer von den Grünen in Baden-Württemberg.
Ich würde.
Das werden wir nochmal prüfen. Also wir machen Faktenchecks.
Das prüfen Sie gerne nach.
Genau, Herr Schipanski, da werden wir nochmal, das werden wir auf jeden Fall dann nochmal in unserer Abschlussrunde nochmal aufnehmen, ja. Genau diese Sache.
Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen.
Wir müssen auf ein wichtiges Thema kommen, ja.
Das wichtigste Thema, wo nämlich die CDU sich auch von eigentlich allen anderen Parteien unterscheidet, und das sind die Forderungen im Sicherheitsbereich und Überwachungsmaßnahmen auch im Internet. Da haben Sie ja vor kurzem dann auch nochmal die Möglichkeiten des Verfassungsschutzes per Gesetz dann erweitert, dass sogenannte Staatstrojaner eingesetzt werden können. Und Sie geben oder sprechen ja auch sehr das Sicherheitsbedürfnis Ihrer Wähler an, aber solche Staatstrojaner, also die können dann Festplatten durchsuchen, die können Messaging-Dienste mit abhören und so weiter. Die nutzen aber vorhandene Fehler in Betriebssystemen aus. Wir hatten jetzt gerade auch den Fall, den weltweiten Fall, wo das dem israelischen oder der NSO Group nachgewiesen wurde, dass sie die Pegasus-Software an viele andere Staaten verkauft hatte, die da mit auch politische Gegner und Aktivisten überwacht wurden. Es wurde bei Angehörigen von der Khashoggi-Familie gefunden. Und solche Sicherheitslöcher, die absichtlich offen gelassen werden, um von staatlicher Seite hier Handys und Rechner überwachen zu können, die erhöhen natürlich nicht die Sicherheit, sondern die senken sie eigentlich ab. Warum wollen Sie, wenn Sie doch die Sicherheit für uns alle erhöhen wollen, und das finde ich ein sehr hehres Ziel, warum wollen Sie trotzdem diese Lücken in den Betriebssystemen offen lassen für staatliche Überwachungsmaßnahmen?
Also ich glaube, wir müssen mal festhalten, von welchem Prinzip wir ausgehen. Wir sagen ja, das, was die Polizei oder die Sicherheitsbehörden im analogen Bereich machen dürfen, sollen sie auch im digitalen Bereich machen dürfen. Von diesem Grundsatz lassen wir uns leiten. Von diesem Grundsatz.
Dieser Grundsatz, muss ich Sie leider, der ist etwas schief, das wissen Sie hoffentlich.
Wie wir die Gesetze auch entsprechend angepasst haben. Und wenn Sie auf die IT-Sicherheitslücken schauen, dann hat das Bundesverfassungsgericht ja jetzt jüngst ausdrücklich festgestellt, dass diese Sicherheitslücken nicht verfassungswidrig sind. Und ich muss ja in irgendeiner Art und Weise auch den Sicherheitsbehörden die Möglichkeit.
Ich möchte einmal auf Ihre Analogie eingehen, weil Sie sagen ja, was im Analogen möglich ist, soll auch im Digitalen möglich sein. Im Analogen brechen Sie eine Haustür auf bei einem Verdächtigen. Im Digitalen, wenn Sie das so durchziehen, brechen Sie alle Haustüren auf von allen Leuten.
Also es waren bei Pegasus 50.000
Nein, so würde ich das
Telefonnummern,
auch. Das ist immer spannend. Man kann ja Dinge
auch. Das ist eine andere Größenordnung.
Wenn Sie mal die Quellen TKÜ sich anschauen, das wurde ja auch hart kritisiert, auch Heise hat uns dafür hart kritisiert. Ich glaube, es wird schon sehr deutlich, welche hohen Hürden so eine Quellen TKÜ sowohl im analogen wie auch im digitalen Bereich hat. Ja, mit Richtervorbehalt, ganz schwere Straftaten, die tun so, wenn man irgendeinen Diebstahl hat, dass man da irgendetwas Leichtes verfolgen will. Sondern
es geht
da wirklich um schwere Straftaten mit vielen Hürden, ehe man dann sagen kann, jawohl, ich kann hier beispielsweise mit einer Quellen-TKÜ arbeiten.
Aber Sie sagen jetzt also Sicherheitslücken, die das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, die brauchen wir jetzt nicht dicht machen. Die werden dann natürlich dann auch, ich sag mal, von bösen Buben dann ausgenutzt. Und wir hatten jetzt gerade die Fälle in einigen Kommunen, wie zum Beispiel in Bitterfeld-Anhalt, dass dort der IT-Notstand ausgerufen wurde, weil eben halt Trojaner-Viren und Erpressungstrojaner dort die gesamte Verwaltung lahmgelegt haben. Also das ist ja ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko. Und wenn Sie da sagen, naja, wir machen alles, was das Bundesverfassungsgericht uns nicht verbietet, das senkt ja das Sicherheitsniveau in der deutschen IT.
Also ich würde mal sagen, wir machen nicht alles, was uns das Verfassungsgericht nicht verbietet.
Es werden auch genügend Gesetze von Ihnen einkassiert durch Gerichte, das ist ja auch nicht schön. Ne?
Sind und wann nicht. Und da müssen Sie eben eine Einzelabwägung treffen zwischen den Interessen der Sicherheitsbehörden, dann der Öffentlichkeit und auch des einzelnen Nutzers. Von daher glaube ich, haben wir sehr maßvoll diese entsprechenden Gesetze, insbesondere mit Blick auf die Quellen TKÜ, angepasst.
Also Sie sagen, das ist maßvoll, aber andere Parteien wenden sich da viel klarer gegen solche Maßnahmen und nennen das nicht maßvoll, sondern relativ extrem, dieses Sicherheitsverständnis, was Sie da zeigen.
Ja gut, aber dann haben wir auch unterschiedliche Sichtweisen. Dafür gibt es ja unterschiedliche Parteien.
Ich möchte es nur anmerken. Vielleicht einmal jetzt, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer, die den, den Teil mit dem Digitalpakt gerade gehört haben, wir haben ja einmal den Faktencheck. Den können wir direkt einfügen. Du kannst gleich weitermachen, Hartmut. Also, du hast zwar, Entschuldigung, jetzt habe ich dich geduzt, Herr Schipanski. Also Sie haben gesagt, dass Herr Kretschmann das sich so geäußert hat, aber Sie haben gleichzeitig verschwiegen, dass auch andere Länder sich dagegen gewandt haben, die auch unter CDU-Führung sind, unter anderem NRW, Sachsen und Hessen. Also das ist ja nicht nur Herr Kretschmann gewesen.
Die Grünen sind ja die Einzigen, die das behindern würden. Das stimmt nicht. Ich habe von den Grünen gesagt, anderes erwartet.
Und auch in der Freistaat Bayern steht mit dieser Haltung nicht allein. Insgesamt 5 Bundesländer sträuben sich gegen eine Verfassungsänderung. Denn nur auf die Grünen zu zeigen, ist ein bisschen, bisschen
schwierig. Aber jetzt müssen Sie aufpassen, Sie müssen aufpassen, was geht. Ich glaube, das ist der Bildungsrat, den Sie gerade angesehen haben, oder?
Wo sind Sie da? Wir haben noch einen Kollegen halt im Hintergrund mit
Text. Gut, da sollt ihr mal schauen, ob er damit den
Bildungsrat gemeint hat. Aber dann würde ich sagen, dann nehmen wir das wirklich in unsere Abschlussrunde und dann macht jetzt Hartmut weiter.
Genau. So. An einer Stelle bin ich auch noch aufmerksam geworden in Ihrem Partei- oder Wahlprogramm. Und zwar wollen Sie auf europäischer Ebene Europol zu einem FBI ausbauen. Was kann das FBI besser in Ihren Augen, was Europol derzeit nicht kann? Warum müssen wir da den Amerikanern nacheifern?
Wow, da muss ich Ihnen sagen, da müssen Sie mit einem Innenpolitiker sprechen. Der Part kommt nicht von mir in dem Wahlprogramm.
Okay, weil wenn man so eine Behörde dann aufbaut, die dann auch gegen Cyberattacken uns schützen soll und gegen Terrorangriffe, wenn man mal in die Geschichte vom FBI reinguckt, das wurde ja auch dann ja quasi außerhalb der parlamentarischen Kontrolle zur Überwachung von politischen Gegnern dann eingesetzt. Und wir hatten auch, ja, ich sag mal, Probleme hierzulande, allein mit dem Verfassungsschutz. Müsste man da nicht dann auch Kontrollgremien dann einführen, dass sowas in Europa, wenn Europol zu einem FBI ausgebaut wird, dass sowas sich nicht wiederholt?
Also ich glaube, insbesondere wenn Sie den Verfassungsschutz ansprechen, haben wir da ja sehr starke parlamentarische Kontrollgremien aufgebaut, insbesondere nach NSU-Untersuchungsausschuss, nach NSA-Untersuchungsausschuss. Und wenn Sie die Cybersicherheit ansprechen, dann müssen Sie mal sehen, gegenwärtig sind halt die Länder dafür zuständig. So, und das kleine LKA in Thüringen soll jetzt einen weltweiten Cyberangriff abwehren auf irgendeine Kommune. Und da sagen wir, das wird nicht klappen. Daher brauchen wir, glaube ich, insbesondere auch mit Blick auf das BKA da entsprechende Erweiterungen. Und da sind wir auch meines Erachtens mit den Ländern entsprechend in Verhandlung. Weil wenn es um solche weltweiten Angriffe geht, ist, glaube ich, das einzelne Bundesland wirklich überfordert und da muss der Bund eingreifen.
Sie haben zusammen sprechen Sie auch von sogenannten Hackbacks. Befürchten Sie da nicht, dass Sie dadurch dann also weltweite Cyberkriege dann einfach nur noch anheizen, wenn das dann pingpongartig hin und her geht? Die ausländischen Hacker hacken uns, wir versuchen, die zurückzuhacken. Das ist doch dann wieder eine Aufrüstungsspirale, die Sie dadurch in Gang setzen.
Also ich glaube, wir schreiben, dass das letzte Mittel sein muss und sagen, grundsätzlich will man das nicht ausschließen. Ne? Wir sagen nicht, dass man das jetzt aktiv irgendwie einsetzt, aber wenn das letzte Mittel ist, um einen entsprechenden Angriff abzuwehren, sagen wir, muss man dieses unter Umständen gehen.
Es muss ja trainiert werden und dafür müssen auch ein bestimmtes Waffenarsenal aufgebaut werden. Das gehört ja dazu.
Also wie jetzt das die Behörden das entsprechend vorbereiten und machen, ich glaube, das ist ja auch noch mitten in der Diskussion und es ist ja auch eine relativ vielfältige Entwicklung, was wir da sehen. Ob Sie sehen, dass die Bundeswehr da extra Einheiten aufbaut, dass das BKA sich entsprechend rüstet, dass es auch einige Landesämter gibt, die das machen. Da brauchen wir eben letztlich einfach ein Zusammenspiel, wie wir das schon haben bei Bekämpfung von Linksextremismus, Rechtsextremismus. Sie müssen sehen, wir haben den Sicherheitsföderalismus. Und auch da müssen wir schauen, arbeiten wir zusammen.
Halten Sie es eigentlich für notwendig?
Wir brauchen, dass das in vielen Dingen nicht klappt. Und ich finde, bei der Cyberabwehr muss das besser klappen. Von daher brauchen wir da auch eine starke Rolle des Bundes.
Was mir da einfällt, Sie haben auch eine andere Forderung, da steht, also man darf jetzt neue Digitalprojekte, da darf man nicht immer die 120% Lösung suchen, sondern muss auch mal Mut zum Pragmatismus haben. Jetzt auch noch zum Anfang, da hatten wir ja schon gesagt, Herr Kelber klagte dadurch, dass Sie eigentlich also viel zu schnell Digitalisierung in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Es klagen beispielsweise auch Ärzte beim Anschluss an die Telematik, dass das nicht so gut läuft, wie es eigentlich laufen soll. Wir haben durch die Digitalisierung dann auch, oder weil das eben halt nicht 120-prozentig gemacht wurde, dass ganze Kliniken teilweise vom Netz gehen mussten. Würden Sie nicht sagen, wir müssen da mal ein bisschen mehr auf die Bremse gehen und irgendwie gucken, dass wir es richtig machen, damit eben halt nicht mehr so viele IT-Zwischenfälle passieren und wir so angreifbar sind für Erpressungstrojaner und Co.?
Also ich glaube, das ist eine zweischneidige Sache, weil wenn Sie sehr lange brauchen, sind Sie mit einigen Dingen einfach zu spät. Und das macht ja die Digitalisierung aus, dass das Dinge schnell sein müssen. Schauen Sie mal die Corona-Warn-App. Da hatten wir am Anfang, die haben wir jetzt Stück für Stück weiterentwickelt. Ja, wir sind aber damit raus auf den Markt, hatten ein erstes Produkt und jetzt haben wir das Stück für Stück weitergemacht. Hätten wir aber jetzt 2 Jahre gewartet, ehe wir diese ganzen Anwendungen haben, wäre dann gekommen.
Also lieber eine, Sie sagen lieber eine schnelle Digitalanwendung, dann auch in sehr kritischen Bereichen wie der Medizin, wo es um Leben und Tod geht, als eine sichere Anwendung.
Nein. Also das habe ich mit Sicherheit nicht gesagt, aber wir müssen, und dafür haben wir ja, da hat der Bund auch die Kompetenz, mit entsprechenden Pilotprojekten da vorangehen, Dinge ausprobieren. Und das machen wir auch was die ganze E-Health betrifft. Sie hat mich nur gefragt, was
bedeutet, müssen Sie mehr auf die Bremse gehen und noch genauer gucken, ob Sie das richtig machen.
Oder eine Technikfolgenabschätzung machen, das wäre ja das Wichtige. Und
oder eine Datenschutzfolgenabschätzung der telematischen Infrastruktur, die es ja immer noch nicht gibt.
Und die Frage ist auch immer noch in der Sicherheitspolitik, da wurde auch angeregt, eine Überwachungsgesamtrechnung zu machen und dagegen haben Sie sich erstmal gesperrt, beziehungsweise steht es nicht in Ihrem Wahlprogramm, andere Parteien schlagen das vor. Denn wir haben sehr viele Maßnahmen und sie geben unseren Behörden immer mehr Rechte. Die Frage ist, was passiert damit überhaupt und ist das so sinnvoll, diese ganze Fülle? Also wie stehen Sie dazu?
Also ich glaube, wir haben ja maßvolle Befugnisse, die wir jeweils geben und der Gesetzgeber muss natürlich schauen, wie die zusammenspielen.
Eben dieses maßvolle, ich zitiere das so, ist sehr umstritten. Da könnte man das ja auch prüfen lassen, ob das so maßvoll ist. Ne, dieses Maßvoll ist halt sehr umstritten, deswegen könnte man das ja wirklich prüfen lassen mit einer Überwachungsgesamtrechnung oder mit einer richtigen Technikfolgeabschätzung.
Ja, aber schauen Sie, wir haben Technikfolgeabschätzung, haben wir sogar einen eigenen Ausschuss dafür mit einem eigenen Gremium beim Deutschen Bundestag. Wir haben einen Beirat für Nachhaltigkeit. Also wir checken die Gesetze wirklich, ob nach Nachhaltigkeitskriterien Technikfolgeabschätzung. Ich finde, wir machen das schon sehr ausführlich.
So viele,
das steht ja bei uns auch drin.
Ja.
Wir wollen Zahlen einführen.
Ja, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang der Sendung. Wir brauchen ein Modernisierungsjahrzehnt.
Digital-TÜV und nicht Gesamtrechnung, wie Sie das nennen.
Ja. Ich habe noch mal eine technische Frage.
Und
zwar wollen
hier,
Sie ja, genau, dann machen wir das restlich noch zum Abschluss, eine technische Frage. Also wir lesen auch das bei Ihnen, aber auch in anderen Parteiprogrammen, da ist immer von Schlüsseltechnologien wie KI und auch Blockchain die Rede. Und speziell bei Ihnen ist mir aufgefallen, dass Sie die Blockchain für die Digitalisierung der Urkunden einsetzen wollen. Können Sie mir mal erklären, also was ist die Blockchain eigentlich? Weil es gibt auch Hörer draußen, die kennen die nicht so. Und wie kann die bei der Digitalisierung von Urkunden helfen?
Also ich will Ihnen mal ganz kurz, ich greife mal ganz kurz rechts neben mich.
Machen Sie das.
Ich kann in der Zeit unseren kleinen Bad Tweety.
Sehen Sie, was Sie, und dann kann ich dieses Ding mal hier empfehlen mit Blockchain für Anfänger.
Ja,
und was wir da
erklären Sie doch mal, was ist die Blockchain und wie haben. Hilft sie?
In 3 Sätzen.
Bei den entsprechenden Schlüsseltechnologien haben Sie ja erwähnt, künstliche Intelligenz, wir haben Quantencomputing drin, wir haben die Blockchain.
Jetzt keine Buzzwords, was ist die Blockchain und wie hilft sie bei der Digitalisierung von Urkunden?
Also ich glaube, das ist eine Anwendung, die wir hier nochmal extra genannt haben. Man verbindet ja sonst die Blockchain immer mit anderen Anwendungen. Wir sind einfach bemüht, entsprechend weitere Anwendungen zu finden.
Aber was macht die Blockchain? Sie haben ja das Buch gelesen da oder haben es zumindest da. Was macht die Blockchain?
Letztlich werden hier bei der, jetzt muss ich die Blockchain-Strategie mir ehrlich gesagt nochmal raussuchen.
Willst du es kurz beantworten, was man damit machen kann? Weil wir müssen bald zum Ende kommen. Herr Schipanski, passen Sie auf.
Er redet ja, lass ihn kurz mal.
Okay, gut.
Entschuldigung.
Ich höre es manchmal schlecht, Entschuldigung.
Was ist die Blockchain?
Nein, die Blockchain hält faktisch Dinge fest und sagt, so und so ist der Stand jetzt. Und ich kann dann entsprechende Weiterentwicklung oder Veränderung anhand dieser Blockchain ganz klar erkennen. Das kann man im Umweltbereich machen, Das kann man aber auch bei Urkunden beispielsweise machen, wo ja auch eine Urkunde sagt, so und so ist der Vertrag beispielsweise, der so und so geschrieben, und gibt es da eine Vertragänderung, wie ist das dann entsprechend angepasst?
Okay, und das Wichtige ist, glaube ich, dass es eine dezentrale Speicherung dann ermöglicht. Ist das denn überhaupt sinnvoll, wenn man Urkunden digitalisiert, dass die überall dezentral dann gespeichert werden?
Also ich glaube, Sie müssen sehen, das hängt natürlich auch so ein Stückchen mit unseren Gedanken von dem Registermodernisierungsgesetz zusammen, dass wir ja überall dezentrale Register liegen haben. Und da war ja auch die Frage, wie kann ich die eigentlich verbinden und wie kann ich da entsprechend auch zugreifen?
Wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Ich meine, bei der Registermodernisierung ist mal die Frage, wie verknüpft man diese Daten und welche Zugriffsrechte gibt es durch Verwaltung? Werden Bürgerinnen und Bürger darüber informiert, wenn verschiedene Behörden zugreifen? Andere Parteien sind da wesentlich konkreter in ihrem Programm. Jetzt haben wir aber fast eine Stunde geredet.
Ja,
jetzt und wir müssen eigentlich zum Abschluss kommen. Also wir konnten jetzt natürlich nicht alles abarbeiten, was jetzt so stand, aber ich glaube, wir konnten gut streiten und uns unterhalten. Und naja, jetzt kommt ein netter Rausschmeißer, den man von Heise Online kennt, wenn man Heise Online häufiger besucht. Wir haben jeden Freitag ein Quiz auf unserer Seite, das Thank God It's Friday Quiz. Da kann man immer wieder Technikfragen beantworten mit einem kleinen Zeit-Countdown. Den haben wir jetzt hier nicht, aber ich stelle Ihnen jetzt 5 Fragen und Sie können einfach drauf los antworten. Okay. Unter anderem, Pocket Web hieß der erste mobile Browser und wurde entwickelt für entweder A, Apple Newton, B, Apple iPhone, C, Microsoft Windows CE oder D, Palm 2. Was meinen Sie?
Da muss ich raten und würde mal C tippen.
Nein, nicht. Apple Newton war es.
Apple Newton war es, gut.
So, der erste Browser wurde von Tim Berners-Lee entwickelt im Jahr A, 1982, B, 1988, C, 1986 oder D, 1990.
Wir gehen auf 82.
Da wäre er sehr früh dabei gewesen. Ist es tatsächlich 1990?
90 erst, wow.
Ja, okay. Krass, oder? Ich finde das auch immer sehr überraschend, wenn man das nochmal so liest.
82 hatte ich meinen ersten Homecomputer.
Oh Gott, da war ich noch nicht geboren. Ja. So, also, wie hieß das Operating System, das noch bis 2010 den Markt für Mobilbetriebssysteme anführte? A. Symbian, B. Newton OS, C. Web OS oder D. Folio?
Nehmen wir nochmal C.
Leider nicht, es ist Symbian.
Auch nicht. Das ist ein spannendes Technikbild, was Sie hier haben.
Aber wir werden alle Menschen, die mit uns hier reden, damit konfrontieren. Es soll eigentlich nur ein bisschen witzig sein. Google Maps Street View hat in Deutschland welche Besonderheit? S, A, sind insgesamt nur 12 Großstädte erfasst. B, es ist das mindestens 10 Jahre alte Bildmaterial. C, es ist ein besonderes Dateiformat. Oder D, es ist das spezielle Bildformat nach DIN.
Wow, ich würde jetzt zwischen C und D wählen.
Es ist leider B. Das ist mindestens 10 Jahre alte Bildmaterial. So, und jetzt kommt wirklich die letzte Quatschfrage. Ja. Welche Android-Version gab es nie? A. Gummy Bear, B. KitKat, C. Oreo oder D. Nougat?
Nehmen wir D.
Nee, Nougat gab es.
Nougat gab's.
Gummy Bears gibt es nicht. Aber jetzt haben wir Ihnen hoffentlich auch nicht zu viel Hunger gemacht damit. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch, Herr Schifanski. Sie haben sich ja wirklich sehr offen mit uns hier auseinandergesetzt. Ja. Vielen Dank dafür.
Das war
sehr mutig. Ja. Und wir hoffen, wir können in der Zukunft nochmal mit Ihnen sprechen und wünschen Ihnen erstmal alles Gute für diese Wahlzeit und dann auch die Wahl.
Na klar. Vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag.
Tschüss.
Ja, Tschüss.